Also auch heute ist die weitere Aufblähung des fiktiven Kapitals nicht die wirkliche Krisenursache. Aber eben, und das ist dem Trenkle entgegenzuhalten, auch die Realökonomie ist nicht die wirkliche Krisenursache. So eine Interpretationsweise geht meines Erachtens der kapitalistischen Alltagsreligion von den angeblich abgehobenen Finanzmärkten auf dem Leim. Und das befördert, um es frei heraus zu sagen, antisemitische Verarbeitungsmuster der Krise. Der bezeugte Unmut würde sich wieder nur laut Renkle gegen das gierige Finanzkapital richten. Und er meint, also gegen diese Art von Antikapitalismus müsse daher Stellung bezogen werden. Da hat er recht, aber aufgrund seiner eigenen Herangehensweise ist er selbst dazu theoretisch eben meines Erachtens nicht in der Lage, weil er eben selbst dieses Auseinanderfallen in Realkapital und zinstragenden Kapital, weil diese Argumentationsstruktur meines Erachtens letztlich auf dem Leim geht. Vielleicht ist das da noch interessant. Er formuliert dann noch eine gesellschaftliche Perspektive, wo es hingehen soll. Und das ist meines Erachtens sehr bezeichnend. Also er sagt, die soziale Bewegung, also die sich jetzt irgendwie die Gesellschaft überwinden sollen, seiner Meinung nach, die müsse also versuchen, ihre Kämpfe über die Grenzen partikularer Interessen, fragmentierter Lebensverhältnisse und diversifizierter Identitäten zu verbinden. Ich lese das nochmal vor, weil das ein komische Sprache ist. Also sie soll ihre Kämpfe über die Grenzen partikularer Interessen, fragmentierter Lebensverhältnisse und diversifizierter Identitäten verbinden. Und meine Frage, was dem Trenkle da entgegenzuhalten ist, also ich denke, das kann heute nicht progressiv sein. Es soll heute nicht, gerade in diesem krisenhaften Prozess, den wir gerade erleben, eben gerade nicht darum gehen, Zitat, die Grenzen partikularer Interessen zu überwinden. Ich denke, dass man damit in das Horn derer stößt, die uns heute weismachen wollen, wir säßen alle in einem Boot. Vielmehr ist es gerade in der Krise, in der allerorten Gemeinschaftssinn gestiftet werden soll. Und gerade in dieser Krise geht es meines Erachtens gerade darum, das Partikulare zu verteidigen, also den angeblich bösen Egoismus und das Individuelle zu verteidigen. Obwohl also Trenkle lobenswerterweise vom Antisemitismus ausgeht, also so einer Kritik des Antisemitismus ausgeht, verfehlt er ihn und landet beim wertkritischen Krisenmanagement. Ja, gut, das waren jetzt also diese beiden Ansätze, die ich diskutieren wollte. Und jetzt abschließend möchte ich alltagsreligiöse Äußerungen in der aktuellen Finanzkrise großteils zitieren, einiges nennen, was sich so im Spiegel und so weiter gefunden hat, um sozusagen den Massenwahn, der in dieser gesellschaftlichen Krise erzeugt wird, eigentlich nur um den zu illustrieren und ein bisschen zu kommentieren. Also da lesen wir zum Beispiel im Spiegel Nummer 47, das war jetzt ja Oktober irgendwie, ich glaube vor zwei Wochen oder vor einer Woche ist der erste erschienen. Ja, nee, November war das, ja genau, es war schon November. Können Politiker die destruktiven Kräfte der Finanzmärkte wieder in den Griff bekommen? Das ist also die Frage, die der Spiegel stellt. Können Politiker die destruktiven Kräfte der Finanzmärkte in den Griff bekommen? Wer die angestrebte Neuordnung der Weltwirtschaft verstehen will, muss wissen, wie die Welt an den Rand des Ruins gebracht werden konnte. Die Rekonstruktion dieses Kapitalverbrechens, begangen von Banken, geduldet von Politikern, zeigt, warum der große Crash noch bevorstehen könnte. Also ganz stark ist also, dass im Mittelpunkt stehen also die destruktiven Kräfte der Finanzmärkte und immer nur der Finanzmärkte und nicht der gesamten kapitalistischen Ökonomie. Die werden nicht gesehen und andererseits gilt natürlich auch, also auch die Finanzmärkte wirken keineswegs nur destruktiv, sondern die haben eben, bevor es eben zu dieser Krise kam, eben erstmal über viele Jahre überhaupt erstmal einen gesellschaftlichen Aufschwung ermöglicht. Ne? Aber da wird eben nur gesehen, diese Finanzmärkte unterwühlen die gesamte Gesellschaft und sind also heute verantwortlich für diese gesellschaftlichen Verwerfungen. Weiteres Zitat aus demselben Spiegelartikel: Mit der Finanzkrise wankt die bisher als gültig angenommene Weltordnung. Es wanken die Ideen von der Stärke des Kapitalismus. Also ich kommentiere mal kurz rein. Ne? Also wenn der Finanzmarkt in die Krise kommt, spricht man davon, dass der Kapitalismus wankt und imaginiert, dass der Staat, der jetzt gegen die Finanzmärkte ins Feld geführt wird, dass der angeblich was völlig anderes wäre, irgendwie was nicht kapitalistisches. Also mit der Finanzkrise wankt die bisher als gültig angenommene Weltordnung von der Kraft des Marktes und in den Gesellschaften weltweit schrumpft die Bereitschaft, die Zumutungen weiter hinzunehmen. Wer wollte den Managern zutrauen, eine Krise zu bewältigen, die sie selbst angezettelt haben? Also ganz stark, dass aber sie mit Alltagsreligion skizziert, die aus dieser Gesellschaft resultiert, dass einzelne Akteure ganz stark für diesen ganzen Prozess verantwortlich gemacht werden. Wir hätten jetzt die weltweite Gewissheit einer Clique von verträumten, inkompetenten und betrügerischen Geschäftemachern aufgesessen zu sein. So geht es halt den ganzen Artikel weiter, also wer sich das mal antun will. Etwas früher, das war nun wirklich Oktober, wiederum der Spiegel, der Artikel hieß Der Offenbarungseid. Da war das Hauptfeindbild Amerika. Nennen es Amerika, manchmal nennen sie es auch USA. Also als Hauptschuldiger an der Krise wird da skizziert. Zitat wiederum Spiegel Nummer 40 ist es jetzt. Zu besichtigen ist das Ende der Arroganz. Nun bezahlen die Amerikaner den Preis für ihre Überheblichkeit. Vorbei ist die Zeit, in der die USA ungehemmt Schulden machen konnten, ohne zu überlegen, wer am Ende die Rechnung begleicht. Also ein bestimmtes Land gilt hier als Verursacher der gesellschaftlichen Krise, obwohl es eigentlich wirklich skurril. Ich meine, deutsche Banken, also gerade die Deutsche Bank selbst oder beispielsweise auch die Sparkassen, die Sachsen-LB zum Beispiel oder die Baden-Württembergische Landesbank, also die haben von vornherein kräftig bei diesen sogenannten Kreditaufblähungen immer mitgewirkt. Aber es sind eben die amerikanischen Manager, die angeblich ursächlich dafür wären. Ja, gut, das war also jetzt das zum Spiegel. Ich gehe jetzt noch ein auf diese Regierungserklärung des Bundesministers für Wirtschaft, Peer Steinbrück. Die hieß zur Lage der Finanzmärkte im Deutschen Bundestag. Und die ist wirklich hanebüchen, diese Rede. Würde ich jetzt auch einiges draus vorlesen. Er sagt also, die USA sind der Ursprungsort und eindeutige Schwerpunkt der Krise. Hier wurden Hypothekenkredite an nicht kreditwürdige Kreditnehmer ohne jegliche Sicherheiten vergeben. Hier wurden diese immensen Kreditrisiken anschließend unkenntlich gemacht. Hier nahm das Rennen nach Renditen seinen Anfang. Von hier aus hat sich, man beachtet die Sprache, die Finanzmarktkrise weltweit wie ein giftiger Ölteppich ausgebreitet, zunehmend auch in Richtung Europa. Also auch bei dem Steinbrück dieses Bild, es geht alles von den USA aus und wälzt sich in Richtung Europa. Es bewährt sich, meint er, dass wir in Deutschland nicht nur auf die Rendite geschaut haben. Wenn man weiter, Zitat Peer Steinbrück, nach den Ursachen der Krise gefragt wird, dann lautet die Standardantwort die US-Subprime-Marktkrise. Also auf den ersten, vordergründig ist das richtig, sagt er selbst, aber er will irgendwie tiefer gucken, er will ja nicht oberflächlich sein und sagt dazu, die eigentlichen Ursachen liegen jedoch tiefer, man höre und staune, nämlich in einer aus meiner, also seiner Sicht, unverantwortlichen Überhöhung des Laissez-faire-Prinzips. Also, dass es keine klaren Regelungen gibt, ne? Sozusagen jeder kann machen, was er will. Ne? Darauf richtet sich, also jetzt nicht mehr Zitat, das ist jetzt mein Kommentar dazu, darauf richtet sich der Hass dieser Leute, nämlich auf die Möglichkeit, dass alle tun könnten, was sie wollen, was man natürlich, es müsste ein Wirtschaftsminister eigentlich wissen, an den Finanzmärkten gerade nicht tun darf. Also keiner an den Finanzmärkten tut, was er will. Ne? Aber also dann könnte man vermutlich nicht so gut auf Aktien spekulieren. Diese ganze Propaganda, wie sie der Steinbrück da loslässt, richtet sich letztlich meines Erachtens eben gegen ein befreites Leben. Also kommt immer wieder diese Grundaussage, wir wollen nicht, dass alle tun, was sie wollen. Und das ist die Ursache der Krise, dieses Laissez-faire-Prinzip. Es geht also darum, er lehnt es ab. Moment, ich muss nochmal von vorne zitieren. weil ich habe hier so rein kommentiert. Wenn man nach den Ursachen der Krise gefragt wird, dann lautet die Standardantwort die US-Subprime-Marktkrise. Vordergründig ist es richtig, die eigentlichen Ursachen liegen jedoch tiefer, nämlich in einer aus meiner Sicht unverantwortlichen Überhöhung des Laissez-faire-Prinzips. Genau. Also dem von staatlicher Regulierung möglichst vollständig befreiten Spiel der Marktkräfte im angloamerikanischen Finanzsystem. Es ist also diesmal nicht der angloamerikanische Bombenhagel, der diese Leute wurmt, sondern das angloamerikanische Finanzsystem. So, weiter Zitat Steinbrück. Die Wall Street wird nicht mehr so sein, wie sie war. Nach wie vor ist wahr, die Finanzkrise ist vor allem ein amerikanisches Problem. Das bedeutet nicht, sagt Steinbrück, dass die deutsche Politik untätig ist. So, das ist es natürlich gerade nicht, ne? Also die ist nämlich gerade tätig, nämlich dabei, Leute davon abzuhalten, das zu tun, was sie tun wollen. Sie ist dabei, Herrschaft zu stärken. Sie ist dabei, auf Werte einzuschwören. Überall in Talkshows geht es rauf und runter. Wir müssen uns auf unsere Werte besinnen. Also Werte sind hoch im Kurs. Werte, Gemeinschaft, Unterwerfung, Herrschaft ist hoch im Kurs. Es geht darum, den Wert vor dem Geld zu verteidigen. Und auf einmal wissen alle auf breiter Front, was während der Konjunktur keiner wissen wollte, nämlich dass es Wert und Werte gibt. Nur dass man das Ganze nicht kritisiert und abschaffen möchte, sondern die gesamte Bevölkerung darauf einschwören will. So, weiter, Steinbrück. Es gibt nichts zu beschönigen. Wir befinden uns mitten in der schwersten Finanzkrise seit Jahrzehnten, in der wir allerdings den Super-GAU, den Kollaps des Weltfinanzsystems, bisher verhindern konnten. Wenn jemand behauptet, er sehe Licht am Ende des Tunnels, dann sollte derjenige auch die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass es sich bei diesem Licht um die Scheinwerfer des entgegenkommenden Zuges handeln könnte. Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Also er schwört Leute wirklich darauf ein, also steht vorm Bund, da steht nicht irgendjemand, sondern der deutsche, ein deutscher Minister. Und der steht auch nicht irgendwo auf dem Marktplatz und hält irgendwie eine wahnsinnige Rede, sondern der steht vorm Deutschen Bundestag und sagt, wenn jemand behauptet, er sehe Licht am Ende des Tunnels, dann sollte derjenige auch die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass es sich bei diesem Licht um die Scheinwerfer des entgegenkommenden Zuges handeln könnte. Es gibt also ein Einschwören auf eine kommende gesellschaftliche Katastrophe. Und er sagt weiter, unmittelbar im Anschluss, es ist der Zeitpunkt, um gemeinsam mit vereinten Kräften durch die Krise durchzukommen. Also wir müssen alle zusammenhalten. Es geht da um die Formierung von Gemeinschaft im Moment dieser Krise. Gut. Ja, das zum Steinbrück. Ich würde noch einen weiteren deutschen Ideologen in der Finanzkrise heranziehen. Unter der Überschrift, wir sollten uns nicht verrückt machen lassen, äußerte sich einer der deutschen Wirtschaftsweisen, nämlich der Hans-Werner Sinn, im Gespräch. Und das ist in diesem Zusammenhang auch ausgesprochen bezeichnend. Und zwar, Zitat Hans-Werner Sinn, stets kamen die Krisen zustande, weil den Banken erlaubt wurde, mit zu wenig Eigenkapital zu operieren. Die Weltgemeinschaft wird lernen müssen, dass Marktwirtschaft nicht Anarchie bedeutet, in der jeder tun und lassen kann, was er will. So, der Hans-Werner Sinn bringt es also ganz klar auf den Punkt, was sein Problem ist, nämlich, dass alle Leute tun und lassen können, was sie wollen. Und ja, Anarchie dürfte hier so ungefähr als das gemeint sein, was es tatsächlich auch ist, ohne dass es Hans-Werner Sinn wissen wird, nämlich synonym steht für Kommunismus. Es gibt, Zitat wieder Sinn, es gibt kein besseres Wirtschaftssystem, das bisher weniger Krisen zu bieten gehabt hätte. Die jetzige Krise wäre im Übrigen vermeidbar gewesen. Sie basiert nicht auf einem grundsätzlichen Fehler des Kapitalismus, sondern liegt vielmehr in der Regulierung des amerikanischen Finanzsystems. Zitat Ende. Also Kapitalismus ist schon okay, solange es einen starken Staat gibt und nicht alle machen können, was sie wollen. Gut. Abschließend wäre vielleicht noch Der ist eigentlich jetzt nicht so wichtig, aber der Schriftsteller Burkhard Spinnen, ich habe den Artikel von ihm in der Welt gefunden vom 13. Oktober, der fordert also jetzt angesichts der Finanzkrise, fordert er einen Aufstand des Analogen gegen das Virtuelle. Er setzt sich ein für eine Verhaftung der Banken als Aufforderung, die Haftung zwischen Geld und Wert wiederherzustellen. Er propagiert eine Entmachtung der Börse, ein Ende der Digitalisierung der Ökonomie als Nivellierung der menschlichen Leistung und Energie. Dagegen wünsche ich mir, also sagt der Burkhard Spinnen, eine Revolution. Ein Aufstand gegen ein Denken und eine Sprache, die den Kontakt zu ihren Gegenständen längst verloren hat. Also was sozusagen als alltagsreligiöse Reaktion, also zumindest sozusagen im deutschen Raum kommt, ist halt dieses ganz starke Einschwören auf Herrschaft, Einschwören auf Harmonie und eben sozusagen dieses Auseinanderbrechen, was sich in dieser Krise zeigt, ne? Dieses Auseinanderbrechen des gesellschaftlichen Zusammenhangs halt wiederherzustellen mit staatlicher Gewalt und mit Einschwören, also vor allem sozusagen an die Einzelnen gerichtet, also sozusagen die Harmonie, die gesellschaftliche Harmonie mit Gewalt durchzusetzen und sozusagen darüber ein Auseinanderbrechen, Auseinanderbrechen der Gesellschaft zu verhindern. Also mit Herrschaft den ganzen Laden am Laufen zu halten. So, jetzt noch so ein paar abschließende Gedanken, die das Ganze nochmal zusammenfassen sollen. Nochmal rekapitulieren. Die Warengesellschaft gründet also auf gewaltförmiger Vergleichung von Produkten zu Waren durch den Wert und von Individuen zu Subjekten durch den Staat. Diese Vergleichung ist immer auch eine gedachte, sie ist immer schon Ideologie und vorab prekär, weil weder Produkte an sich Waren noch Individuen an sich Staatssubjekte sind. Die Vergleichung ist immer gewaltförmig, also weil die das eben erstmal nicht sind, weil die Produkte nicht natürlicherweise Waren und Individuen nicht natürlicherweise Staats- und Rechtssubjekte sind. Diese Vergleichung ist immer gewaltförmig und droht immer und von Anfang an aus den Fugen zu geraten. Es ist immer ein gewaltförmiger Prozess, der durchgesetzt wird. Sie gründet auf einem Denken, dass diese gewaltförmige Vergleichung die Welt per se in die Form von der Polarität von Abstraktem und Konkretem bringt. Alle alltagspraktische wie theoretische Erkenntnis des bürgerlichen Subjekts gründen auf dieser Struktur. Wird aus der Möglichkeit der Krise, also in diesem Auseinanderfallen von Ware und Geld, was ich skizziert habe, es wird aus dieser Möglichkeit der Krise ihre Wirklichkeit, also das Auseinanderbrechen von sogenannter Realökonomie und Finanzkapital, dann kann der ganze Laden nur noch mit offenkundiger Gewalt zusammengehalten werden. Klassisch nennt man das Faschismus. Der autonome Intellekt des Bürgers, der allgegenwärtigen Alltagsreligion der Warengesellschaft, schlägt dann um in Massenwahn. Wir finden ihn im Rufen nach dem Staat, der Suche nach Schuldigen für die Finanzmisere, vorgeblich in den USA, dem Hass auf Schnäppchenjägern, die uns unsere gesunde soziale Marktwirtschaft angeblich zu Schanden machen. Es ist vor diesem Hintergrund, also Gesellschaftskritik immer und prinzipiell vor dem Hintergrund der Krise zu formulieren. Und es muss gehen um die Verteidigung des Individuellen, die Verteidigung des Partikularen, um eine Abwehr des Antisemitismus, vor allem in seinen antizionistischen und antiamerikanischen Varianten. Es ist zu polemisieren gegen den Ruf nach der Rückkehr des Staates und nach einem Comeback der Politik. Also gerade jetzt nicht einstimmen in den Ruf derer, die sagen, wir brauchen jetzt wieder die Politik. Das ist genau das Übel in der gegenwärtigen Situation. Und Gesellschaftskritik hat sich eben genau die gewaltvolle und mörderische Lösung der Krise vor Augen zu halten, auf die sich global eingeschworen wird. Alles Krisenmanagement unter staatlicher Regie zielt darauf ab, die gewaltförmige Vergleichung mit also tatsächlich physischer Gewalt unter der zum Wahn gesteigerten Alltagsideologie und Alltagsreligion beizubehalten. Also in der Perspektive, dass also die Herstellung von Harmonie durch Sündenböcke, auf die man sich bezieht, und in der Perspektive dann eben auch also klassisch im deutschen Nationalsozialismus das Krisenmanagement eben durch Massenmord. Die zerbrechende Einheit von Ware und Geld beziehungsweise von realem und fiktivem Kapital wird also dann heute eben mit Ideologie brutal durchgesetzt. Und das deutete sich historisch an im Nationalsozialismus. Aktuell denke ich, sind ähnliche Tendenzen im Islamismus erkennbar. Und ob das real wirklich gelingt, das ist eine andere Frage und das ist dabei auch herzlich egal. Beziehungsweise ist es sowieso klar, aber es tut der Sache eben keinen Abbruch, weil eben genau mit dieser Gewalt eben die kapitalistische Gesellschaft eben noch ein Stück weit zusammengehalten wird und eben mit dieser Gewalt am Leben erhalten wird und immer wieder, solange dieser gesamte Zusammenhang nicht überwunden wird, immer prinzipiell die Gefahr steht, dass das in diesen Massenwahn und in der Perspektive dann auch in Massenmord endet. Und dagegen hat sich Gesellschaftskritik vom Hintergrund einer Krisenanalyse zu richten. Okay, danke.